Einen freundlichen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Thema ist die Bitte, die im Gegrüßet seist du Maria so fast am Ende steht. Lassen wir wieder den Kardinal Bengsch zu Wort kommen. In der Anrufung hat der Beter gleichsam den Ausgangspunkt erreicht, von dem aus jede Bitte möglich ist. Er steht vor dem heiligen Menschen, vor der Mutter Gottes, deren Bereitschaft zu hören, zu helfen, zu schenken, unbedingtes Vertrauen verdient. Jetzt könnten alle Bitten getrost ausgesprochen werden, große und kleine, wesentliche und unwesentliche. Aber es wird keine genannt. Es folgt ein Wort tiefer Demut und Schlichtheit, Bitte für uns Sünder. Sag du es dem Herrn, soll das heißen. Ich will nichts Einzelnes nennen. Meine Wünsche, und ich habe deren viele, sind ungeordnet wie mein ganzes Wesen. Denn ich bin ein Sünder. Suche aus, was wichtig ist. Füge hinzu, was ich nicht weiß, was ich vergesse oder auch nicht fertig bringe. Lass weg, was mir wichtig erscheint und es doch nicht ist. Der überraschende Verzicht auf konkrete Bitten im Ave Maria ist sicher auch ein Zeichen des Glaubens und Vertrauens. Der Beter sagt gleichsam, du weißt schon, ich kann mich darauf verlassen, dass du siehst und hörst. Ich brauche meine Seelenlandschaft nicht auszubreiten, keinen formvollendeten und wirksam begründeten Antrag zu formulieren. Du bittest ja für mich. Wenn der Apostel Paulus sagt, dass unserer Schwachheit der Geist zu Hilfe kommen muss, damit wir richtig beten können, dann versteht man, warum Maria als Kelch des Geistes unsere Fürbitterin und Vorbeterin sein kann. Wir verzichten auch auf Einzelbitten, weil wir für uns Sünder beten, wenn wir das heute ehrlich fertigbringen. Denn es bedeutet, dass unsere Wünsche befleckt sind, zwar vielleicht berechtigt und sicher gut gemeint, aber von einem Willen getragen, der in vielem nicht dem Willen Gottes entspricht. Wir wissen natürlich, dass wir manches falsch machen. Wir wissen noch besser und sprechen auch darüber, dass in der Welt, der Gesellschaft, den Institutionen und Systemen vieles falsch ist. Aber dass wir Sünder sind und deshalb unsere Wünsche und Hoffnungen, Ängste und Trauer, Freude und Vergnügen, unser ganzes Denken, Wollen, Fühlen und Erleben verletzt sind und immer versuchbar bleiben, das ist schwerer zu sehen. Darauf aber besteht das Gebet mit Unbeirrbarkeit. Wir Sünder dürfen die Heiligen anrufen. Sie sind nicht eine abgesonderte Kaste, sondern gleichsam von Beruf Fürbitter für uns. Die makellose Jungfrau ist zugleich die Zuflucht der Sünder. Nicht, weil sie die Erlöserin ist, das ist Christus allein, sondern weil sie in ihm und mit ihm den Sündern zugewendet ist. Wenn Christus seine Sendung in der Kirche fortsetzt, als einziger Mittler und Haupt der Kirche weiterwirkt, auch durch Menschen. Wie sollte jemand bei ihm in der Herrlichkeit des Vaters sein, dem er nicht Anteil daran gäbe, dass er unser Fürsprecher beim Vater ist? Inhaltlich lässt der Beter das Ave Maria seine Bitte völlig offen, was zugleich Verzicht und Vertrauen bedeutet, Erfahrung der eigenen Sündhaftigkeit und Glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Aber zwei Zeitpunkte nennt er, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Lebenserfahrung und geistliche Erfahrung liegen in diesen schlichten Worten. Er weiß, dass uns jeder Augenblick des Lebens geschenkt ist, und wir nur über den jetzigen Augenblick wirklich verfügen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber sie muss uns auch nicht fesseln. was immer geschehen ist, was wir taten und seine Folgen hatte, was misslungen ist und was verwundete. Jetzt, in diesem Augenblick, ist der gute Gedanke, der gute Entschluss, die Hinwendung zu Gott möglich. Auch die Bewältigung der Vergangenheit muss jetzt geschehen. Ebenso verfügen wir nicht über die Zukunft, so richtig es auch ist, dass wir Hoffnung haben. Morgen kann die Stunde des Todes sein. Wir müssen freilich planen und vorsorgen, aber allmählich sind wir Gefangene unserer Zukunftsplanungen geworden. Nachdem wir uns haben einreden lassen, dass die Jenseitshoffnung den Christen untüchtig macht für die Arbeit in dieser Welt, haben wir uns den allgemeinen Entschluss zum Hiesigen zu eigen gemacht. Wir sind nicht mehr bereit, hier wie im Wartezimmer zu leben. Kein Wunder, dass der gepeinigte, getriebene Mensch in die Nostalgie flüchtet und insgeheim die gemütliche alte Zeit, die allseits öffentlich geschmähte heile Welt, ersehnt. Und doch weiß er zugleich, dass es eine hilflose Flucht ist. Immer wieder werden die Flüchtigen eingefangen und in die Marschkolonnen zur Welt von morgen eingereiht. Weithin ist auch die Kirche von morgen zur Fata Morgana geworden. Erst im Blick auf diese Utopie erscheint das Gestrige total überholt. Schlimmer. Man sieht es leider wirksam in der heutigen Kirche, mit der man sich deshalb nicht identifizieren kann. Aber daraus folgt dann nicht, dass die Kirche aus Schwäche und Sünde aufbrechen muss zur Vollendung in der Herrlichkeit des Vaters, sondern zur neuen Funktion in der Welt von morgen, wofür sie einen neuen Glauben, eine neue Moral, selbstredend neue Strukturen und neue Spiritualitäten und neue Liturgien braucht. Dabei gehen leicht die Freiheit und die Chancen verloren, jetzt zu leben. Wenn ich nichts tun darf, ohne den Blick auf die künftige Entwicklung, die ich trotz aller Prognosen nicht kenne, verliere ich den Blick für heute. Was in Technik und Wirtschaft gelten mag, gilt für Glaube und Liebe nicht. Vergangenheit und Zukunft wirken sicher in die gegenwärtige Stunde hinein, und für einen Christen ist es kein Ziel, einfach nur dem Augenblick zu leben. Aber wer die Vergangenheit vor allem der Barmherzigkeit Gottes überlassen kann und die Zukunft zuletzt in seinen Händen weiß, der kann die jetzige Stunde empfangen, auch genießen und das Gute tun, was jetzt getan werden kann. Ich wünsche Ihnen für heute einen guten Tag und so segne Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.